Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute geht es um den heiligen Bonifatius, Apostel der Deutschen. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Am 5. Juni feiert die Kirche den heiligen Bonifatius. Er war Missionar, Bischof und Märtyrer. 675 bis 754 hat er gelebt. Heute ist sein Todestag. Bonifatius hat das Christentum in Mitteleuropa verbreitet. Der Papst weihte ihn zum Regionalbischof für ganz Germanien. Er gilt als der Apostel der Deutschen. In Fulda ist er bestattet und von dort haben wir heute auch das feierliche Pontifikalamt übertragen im Rahmen des Bonifatiusfestes. Obwohl er der Apostel der Deutschen ist, wissen die meisten nicht viel über ihn und daher widmen wir ihm heute diese Sendung. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, der sich jetzt mit dem heiligen Bonifatius besonders beschäftigt hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Ja, in einer Generalaudienz 2009 hat Papst Benedikt über den heiligen Bonifatius gesprochen, im Rahmen der Glaubenszeugen, die er vorgestellt hat aus der Geschichte. Zusammen hören wir uns jetzt an, was er den deutschsprachigen Audienzteilnehmern gesagt hat.
Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich über eine große Glaubensgestalt sprechen, einen Missionar, Bischof und Märtyrer, der für das christliche Fundament Europas Bedeutendes geleistet hat und uns Deutschen besonders teuer ist, über den heiligen Bonifatius. Wien Fritz, so hieß er mit seinem Taufnamen, wurde um 675 in Wessex im heutigen England geboren und ist schon im Knabenalter in ein Kloster eingetreten. Mit etwa 30 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Er war Lehrer der lateinischen Grammatik und hat auch lateinische Poesien verfasst. Aber er verspürte die Berufung, den Heiden auf dem Kontinent das Evangelium zu bringen. Die britischen Inseln selbst waren nur gerade 100 Jahre zuvor von Benediktinern unter dem heiligen Augustinus von Rom missioniert worden. Inzwischen war der Glaube so lebendig und wach geworden, dass sie ihrerseits den Drang spürten, ihn weiterzugeben und ihn auf den Kontinent zu tragen. So brach eine große Zahl von Mönchen nach Mitteleuropa auf. Bonifatius hat eine Reihe von Mönchen und Nonnen, vor allem auch Verwandte, seine große Familie mitgebracht, um gemeinsam das Evangelium zu verkünden. Im Jahr 716 zog er zunächst mit einigen Gefährten nach Friesland, heute Holland. Traf aber dort auf den Widerstand der Stammesfürst, musste unverrichtete Dinge wieder abziehen. Zwei Jahre später ist er dann nach Rom gegangen und hat Papst Gregor II. Um Rat und Segen für einen weiteren Einsatz erbeten. Der Papst hat ihm dafür den neuen Namen Bonifatius gegeben und mit der Mission für Germanien beauftragt. Und dort in unserer Heimat ist er dann ein unermüdlicher und sehr erfolgreicher Missionar geworden, wurde zum Bischof für ganz Germanien vom Papst geweiht, hat dort zum Teil das Evangelium neu verkündet, zum Teil geordnet, gefestigt, vertieft und der Kirche ihre Ordnung gegeben. Außerdem hat er Klöster gegründet, Frauenklöster wie Männerklöster, als Strahlquellen, als Lichtquellen des Glaubens. Und drei Prinzipien grundlegend seiner ganzen Missionstätigkeit vorgegeben. Das erste, die Treue zum Wort Gottes, wie es im Glauben der Kirche angeeignet ist. Das zweite, die Verbundenheit mit dem Nachfolger von Rom, die innere Einheit der Kirche. Und das dritte, das als Glaube Kultur, eine christliche Lebens- und Gemeinschaftsform wachsen muss. Mit 80 Jahren hat es ihn gedrängt, noch einmal aufzubrechen, noch einmal nach Friesland zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen, obwohl er von innen wusste, dass dies mit dem Martyrium endigen würde. Am 5. Juni 754 ist er dort, während er die Messe zu zelebrieren begonnen hatte, getötet worden. In seiner Lieblingsgründung Fulda hat er seine letzte Ruhestätte gefunden und sein Testament bleibt dieser leuchtende, lebendige Glaube, der ihn getrieben hat, aufzubrechen aus der Stille des Klosters und uns in Germanien das Licht des Wortes zu bringen, der ihn getrieben hat, mit 80 Jahren noch einmal aufzubrechen. Ich denke, dieser innere Eifer für das Evangelium, diese Freude, dieser innere Zwang, gleichsam es zu verkünden, das Große weiterzugeben, das er gefunden hatte, sollte uns mit unserem etwas müde gewordenen Glauben neu anstecken und uns neu bewusst werden lassen, was es Großes ist, Christus zu kennen. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das Vorbild des heiligen Bonifatius, wie schon gesagt, will uns anregen, dass auch wir leidenschaftlich die Kirche lieben und die Einheit mit dem Nachfolger Petri für die Verbreitung von Gottes Reich auf Erden suchen. Der Herr schenke euch und euren Familien Freude des Glaubens und seinen Frieden.
Soweit die Ansprache des Heiligen Vaters am 11. März 2009 im Rahmen der Generalaudienz über den Heiligen Bonifatius, dessen Gedenktag wir heute feiern. Herr Pfarrer May, drei Punkte hat Papst Benedikt besonders herausgestrichen: die Treue zum Wort Gottes, die Verbundenheit mit Rom und die Verbindung Glaube und Kultur. Sind das die drei Ankerpunkte des Heiligen Bonifatius?
Ja, genau. Das ist wirklich so. Seine Liebe zum Wort, das ist wirklich diese Einheit mit dem Wort, mit dem wirklich buchstäblich auch mit dem Logos. Er war Lateinlehrer in England und er hat also eben nicht nur, weil er Latein liebte, sondern die Sprache eben, das Wort liebte. Und das kann man auch ruhig übertragen auf Christus. Nein, Johannes Paul sagte, dass er das, was Christus selbst vom Vater gehört hat, eben er auch kennt. Eben weil er das Wort so liebt. Er sagt da, Bonifatius, der vor Jahrhunderten in das Land eurer Vorfahren gekommen ist, hatte das gleiche Bewusstsein und die gleiche Gewissheit, in der Christus im Abendmahlsaal seine Apostel bestärkte. Nein, wer euch hört, hört mich. Nein, siehe, ich sende euch. Der hatte dieses Brennen, der hatte diese Verkündigung des Wortes. Und dann diese unumstößliche Einheit mit dem Petrus. Ist ja total logo. Wenn Christus eben sagt, du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen, dann ist doch klar, dass er eben in dieser Einheit mit dem Wort ist. Nicht nur aus irgendeinem menschlichen Kalkül. Nein, eben nicht aus einem menschlichen Kalkül. Denn die Schule hat er ja mitgemacht. Wenn er dann eben dann als 40- bzw. 43-Jähriger dann loszieht nach Friesland und will dann die Friesen bekehren und muss nach einem halben Jahr unverrichtete Dinge nach Hause kommen. Ja, das ist doch eine Blamage. Dann könnte man sagen, hier, was hast du dir denn eingebildet? Eben nicht. Ja, und das ist so wichtig, diese Einheit mit dem Papst. Und das Dritte, das ist wirklich wunderbar, die Begegnung. Sagt er, die Förderung der Begegnung zwischen der römisch-christlichen und der germanischen Kultur. Und das ist diese Phase, dieser Anfang des Mittelalters. Das ist nicht das düstere Mittelalter, wo wir immer nur Gruselgeschichten hören. Sonst hat mal ein Historiker so schön gesagt, das ist das sternenfunkelnde Mittelalter. Es ist eine Klarheit da, es ist eine Ordnung da, es geschieht da gerade, dass wirklich diese heilige Ordnung kommt. Und zwar eben, dass dieses Licht des Glaubens eben hinein wächst in das Germanentum, in das Frankenreich, ja, und was wir eben heute noch so alle kennen, die Alemannen, ja, die Schwaben, ja, einfach diese ganzen Regionen, da ist es hineingewachsen, die Hessen, das Thüringen, das bis nach Sachsen, ja, bis in den norddeutschen Raum hinein. Es ist hineingewachsen. Ja, also es ist ganz toll, das, was der Heilige Vater da sagt.
Dann sind wir gespannt, den Heiligen Bonifatius näher kennenzulernen. Mhm. Apostel der Deutschen, Ihnen das Wort.
Danke Ihnen sehr. Meine Lieben, das ist der Heilige Bonifatius, das ist. Also, ich wünschte Ihnen richtig Zeit. Meine Tage letzte Woche, eben dieses Studieren, das war so eine interessante Zeit. Eben in diese Geschichte auch nochmal, in diese Zeitepoche hinein mich fallen zu lassen. Ja, wirklich da mich mit dem Herzen fallen zu lassen. Was war das für eine Zeit? Was war der Bonifatius für einer? Was ist da geschehen? Und da ist wirklich wichtig, diese drei Punkte vom Heiligen Vater, was er uns gesagt hat, er in dem Wort, dann in der Einheit mit dem Heiligen Vater und dann eben dieses, heute würde man sagen, Inkulturation, also die Begegnung des römisch-christlichen und der germanischen Kultur. Wir müssen mehrere Abschnitte, beziehungsweise können mehrere Abschnitte im Leben des Heiligen Bonifatius klar machen. Geboren, haben Sie ja eben gehört, eben ist eben in England geboren. Und praktisch dieser erste Lebensabschnitt sind seine ersten 30 beziehungsweise 40 Jahre. Er ist als junges Kind mit 7, 8 Jahren ins Kloster gekommen, in die Benediktinerschule, und hat diese Schule bravourös eben halt bestanden. Er galt damals schon als außergewöhnlicher Junge. Und er hat dann diese Berufung gespürt, er hat Ja gesagt zu diesem Leben, ist dann mit 30 Jahren Priester geworden. Und dann eben diese Liebe zum Beten, zum Arbeiten, zu dieser Tiefe, zu dieser Innerlichkeit, eben halt zu diesen Benediktregeln. Ja, und dieses Benediktus, das ist auch so schön, das Benediktus und das Bene Fatius, das gute Wort und die gute Tat, wenn man es frei übersetzt. Er ist auch so ganz interessant, dass der Benedikt und der Bene Fatius, was da für eine Ähnlichkeit drin ist. Und wie, dass er dann für eine Liebe zum Wort hatte, dass er dann Lehrer war, er war mit Leidenschaft Lehrer, eben weil er überzeugt war, der glühte. Der hat nicht irgendwelche Sachen darunter gespult und das müsste jetzt lernen bis dann, ja, sondern der war erfüllt von dem, was er eben verkündet hatte, was eben so einen richtigen Lehrer ausmacht. Und dann muss man sich wirklich vorstellen, dass, was der Heilige Vater sagt, wie er sich aufmacht aus diesem, man könnte sagen, aus diesem vertrauten Raum. In dieser Mittwochsaudienz, die wir gerade gehört haben, sagt er eben in einer anderen Sprache: Mich beeindruckt immer wieder sein glühender Eifer für das Evangelium. Mit 40 Jahren verlässt er ein schönes und fruchtbares klösterliches Leben. Ein Leben als Mönch und Professor. Na, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Denn was hat er sich das auch selber gewünscht, der Papst Benedikt? Na, dass er eben dann im Ruhestand, dann noch dann als emeritierter Professor noch Literatur schreiben kann. Ich glaube, dass er sich dann da auch wiederfindet in dieser Sehnsucht, in diesem Bewusstsein, wie es ihm da gegangen hat. Und dass er dann eben da den Finger drauflegt und sagt, schaut mal, das tauscht er ein gegen ein Leben, um das Evangelium zu verkünden. Als 80-Jähriger geht er noch einmal in eine Gegend, wo er sein Martyrium voraussieht. Wenn wir diesen seinen glühenden Glauben, diesen Eifer für das Evangelium, und jetzt kommt's, was mich so persönlich berührt, für das Evangelium mit unserem so oft lauen und bürokratisierten Glauben vergleichen, sehen wir, was wir tun und wie wir unseren Glauben erneuern müssen, um unserer Zeit die kostbare Perle des Evangeliums zu schenken. Dieser Satz, meine Lieben, das ist so der Punkt, wo dann Bonifatius 40 war. Das ist in ihm so rangereift, ich muss in die Mission, ich muss evangelisieren, ich muss raus, ich muss den Menschen das Evangelium verkünden. Lasst uns ziehen, aber wir müssen dieses Wort verkünden, eben diese Kraft. Und da ist er dann los mit 40 Jahren und zieht dann eben aufs Festland. Und was passiert? Ein halbes Jahr später ist er wieder zu Hause. Ja, man könnte ja sagen, peinlich. Was hat der für eine Schule durchgemacht? Musste sagen, Leute, ging nicht. Die Menschenherzen haben sich nicht geöffnet. Und ging dann wieder zurück eben in sein Kloster. Dann starb der Abt und sie haben ihn gewählt zum Nachfolgerabt. Und er sagt, nein, Leute, ich habe nicht den Frieden darüber. Ich muss wieder gehen. Aber was hat er diesmal gemacht? Er ist dann eben nicht zum Festland, wieder zu den Friesen, sondern der ist nach Rom. Der ist nach Rom. Und zwar ist er nämlich zum Papst Gregor. Der zweite Gregor, ne? Der erste war der berühmte vom Gregorianischen Gregor, dieser von den Gregorianik. Und das ist jetzt der zweite Gregor, auch ein heiliger Papst. Und dort bekommt er am 15. Mai 19 eben einen neuen Namen. Der heißt dann nicht mehr Winfried, sondern Bonifatius. Bonifatius, ja, der Gutes tut. Ja, oder dieses Ich tue das Gute, oder wie Sie es übersetzen möchten. Ja, aber diese beiden Worte, oder der Wohltätige wird es auch übersetzt. Ja, er bekommt praktisch diese Sendung wie Benedizere, Bonifazere. Ja, mir kommt sogar manchmal so der Vergleich mit den Propheten aus dem Alten Testament. Es gibt ja die Wortpropheten und die Tatpropheten. Und obwohl er das Wort liebt, würde ich den Bonifatius eben halt zu den Tatpropheten, eben zum Beispiel zu dem Elia, eben einsortieren. Vom Elia gibt es keine Worte, gut, vom Bonifatius schon. Aber eben halt, dass er durch sein Handeln, durch seine Treue, durch seine Hingabe, ja, durch seinen Gehorsam, dass er eben da Zeugnis gibt vom Glauben. Und so wie eben auch der Elia zum Beispiel da diesen Wettkampf auf dem Berge Karmel mit den Baalspriestern da gemacht hat, so hat er ja auch der Bonifatius diese Donar-Eiche da einfach umgehauen. Ja, also es gibt wirklich fantastische Parallelen. Ich will das aber nicht Punkt für Punkt übereinander legen, denn ist ja doch nicht identisch. Also wieder zurück. Er wird dann vom Papst gesandt, eben nach Germanien. Aber es gibt gar keine Begrenzung, wo er wirklich jetzt arbeiten soll, sondern er bekommt die Missionsvollmacht. Ja, und in diesem Dokument heißt es, Feuer auf die Erde zu bringen, ist der Herr gekommen. Dieses heilbringende Feuer lodert in dir. Wir beauftragen dich, mit ihm zu den Völkern zu gehen, die noch im Irrtum des Unglaubens gefangen sind. Und dann zieht er los. Dann zieht er los, eben halt tatsächlich nach Friesland, wo er eben mit Willy Brod 3 Jahre eben arbeitet. Ja, man könnte sagen, das sind seine 3 Lehrjahre. Und dann trennen die beiden sich wieder. Und Bonifatius geht weiter nach Hessen, Pfalz, Thüringen. Und im Jahre 722, also gerade mal ein paar Jahre später, ruft der Papst ihn nach Rom. Denn was macht er? Der weiht ihn zum Bischof. Der weiht ihn zum Bischof. Und zwar als Missionsbischof. Und bei dieser Weihe gibt es einen Eid, so wie es bei uns ja auch einen Treueid gibt. So gab es das damals auch schon, den Gehorsamseid. Und dann hat der heilige Bonifatius folgenden Eid geleistet. Ich, Bonifatius, durch Gottes Gnade Bischof, verspreche euch, dem seligen Apostelfürsten Petrus und deinem Stellvertreter, dem seligen Papst Gregorius und dessen Nachfolgern bei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der untrennbaren Dreieinigkeit und diesem deinem hochheiligen Leib, alle Treue und Reinheit dem heiligen katholischen Glauben zu beweisen, um mit Gottes Hilfe bei der Einheit dieses Glaubens zu bleiben, auf der, wie unbezweifelbar anerkannt wird, das Heil der Christen beruht, ferner in keiner Weise, wenn jemand gegen die Einheit der gemeinsamen und allgemeinen Kirche redet, damit einverstanden zu sein, sondern, wie gesagt, meine Treue, meine Reinheit und meine Mitwirkung dir und dem Nutzen deiner Kirche, dem von Gott, dem Herrn, die Gewalt zu bringen und zu lösen gegeben ist, und deinem erwähnten Stellvertreter und seinen Nachfolgern in allem zu beweisen. Aber auch, wenn ich erkenne, dass Bischöfe gegen die alten Anordnungen heiliger Väter leben, mit ihnen keine Gemeinschaft oder Verkehr zu unterhalten, sondern vielmehr, wenn ich es zu hindern vermag, will ich es verhindern, andernfalls sofort getreulich meinem apostolischen Herrn berichten. Wenn ich aber, was fern sei, gegen den Wortlaut dieses meines Versprechens irgendetwas auf irgendeine Art absichtlich oder bei Gelegenheit zu tun versuche, will ich als schuldig erfunden werden im ewigen Gericht und die Strafe des Ananias und der Sapphira erleiden, die euch ebenfalls von ihrem eigenen Gut zu unterschlagen oder falsch auszusagen sich unterstanden haben. Und dann zieht er los, wieder über die Alpen, und geht dann in die Mission. Dann kommt also so richtig die Zeit seiner Mission, der zweite große Abschnitt, der also ungefähr 10, 15 Jahre lang dauert. Und in dieser Zeit, da fällt auch diese berühmte Stelle mit dieser Donareiche. Und der Chronist Willibald, der schreibt, dass dieses große Ereignis eben mit folgenden Worten: Damals empfingen viele Hessen, die den katholischen Glauben angenommen und durch die siebenfältige Gnade des Geistes gestärkt waren, die Handauflegung. Andere aber, deren Geist noch nicht erstarkt, verweigerten, des reinen Glaubens unverletzbare Wahrheiten zu empfangen. Einige auch opferten heimlich Bäumen und Quellen. Andere taten dies ganz offen. Einige wiederum betrieben teils offen, teils im Geheimen Seherei und Wahrsagerei, Losdeuten und Zauberwahn. Andere dagegen befassten sich mit Amuletten und Zeichendeuterei und pflegten die verschiedensten Opfergebräuche. Andere dagegen, die schon gesunderen Sinnes waren und allem heidnischen Götzendienst entsagt hatten, taten nichts von alledem. Mit deren Rat und Hilfe unternahm Bonifatius es, eine ungeheure Eiche, die mit ihrem alten heidnischen Namen, die Jupiter-Eiche genannt wurde, in einem Orte, der Gesmere, Geisma, hieß, im Beisein der ihn umgebenden Knechte Gottes zu fällen. Als er nun in der Zuversicht seines standhaften Geistes den Baum zu fällen begonnen hatte, verwünschte ihm die große Menge der anwesenden Heiden als einen Feind ihrer Götter lebhaft in ihrem Inneren. Als er jedoch nur ein wenig den Baum angehauen hatte, wurde sofort die gewaltige Masse der Eiche von höherem göttlichen Wehen geschüttelt und stürzte mit gebrochener Krone zur Erde, und wie durch höheren Wirkens Kraft barst sie sofort in vier Teile, und vier ungeheuer große Stücke von gleicher Länge stellten sich, ohne dass die umstellenden Brüder etwas dazu durch Mitarbeit getan, dem Auge dar. Als dies die vorher fluchenden Heiden gesehen, wurden sie umgewandelt, ließen von ihren früheren Lastern ab, priesen Gott und glaubten an ihn. Diese berühmte Stelle mit der Eiche, meine Lieben, denn die will ich Ihnen ja nicht vorenthalten. Und dann hat er eben aus diesem Holz, diese Eiche, hat er eben eine Kirche gebaut bei Fritzlar, kleines Klösterchen. Und dass da eben wieder dann Brüder und Schwestern, die mit ihm zogen, da wieder eine Niederlassung hatten, ein geistliches Zentrum aufbauten. Dann zog er eben weiter und predigte die Botschaft bis nach Thüringen rauf. Und in einem Brief, da schreibt er an den Bischof Cuthbert von Canterbury, sagt er: Der Verlauf meiner Arbeit lässt sich wohl am besten mit dem Verhalten eines Hundes vergleichen. Er bellt und muss doch zusehen, wie Diebe und Räuber in das Haus seines Herrn eindringen, alles durchwühlen und ausplündern. Weil ihm Helfer zur Verteidigung fehlen, bleibt ihm nichts übrig, als traurig zu winseln und zu knurren. Meine Lieben, wie mag der sich gefühlt haben? Was mag da in seiner Seele gewesen sein? Was hat der für eine Liebe und was hat er für ein Leid? Wenn er eben wirklich sieht, das ist die Wahrheit, das ist die Liebe, das ist das Leben und will die Menschen umfangen. Ja, das ist doch genau die Situation, die jeder von uns kennt. Da möchten sie ihre Liebe weitergeben an ihre Menschen. Und das andere Menschenherz öffnet sich nicht. Und genau das zu verkosten, meine Lieben, das ist unsere Aufgabe. Nicht wegzulaufen, sondern diese Menschen zu empfangen. Ja, aber eben nicht an Selbstmitleid zugrunde zu gehen, sondern diesen Schmerz zu verkosten. Das ist dieser Schmerz der Liebe. Ja, aber eben das auch sehen zu dürfen. Auch sehen zu dürfen, da ist ein Schmerz. Ja sagen zu dürfen zu diesem Schmerz. Dass ich eben da eben in einer rechten Art und Weise zu lebe, umgehen zu leben. Und dann, was er auch gemacht hat, ist, er hat immer wieder um Gebet gebeten. Das ist auch interessant. Dann sagt er in einem Brief an einen unbekannten Empfänger, sagt er: Wir richten an die Güte eurer Brüderlichkeit die innigste Bitte, ihr möget unserer Wenigkeit eingedenk für uns Fürbitte tun, weil uns um unsere Sünden willen die Stürme eines gefahrvollen Meeres ringsum bedrängen, mit der Bitte, dass er, der in der Höhe wohnt und in die Tiefe hinabblickt, unsere Missetaten verzeihend, uns bei Eröffnung unseres Mundes das Wort verleihe, auf dass das Evangelium vom Ruhme Christi unter den Heiden seinen Weg mache und verherrlicht werde. Ja, und in einem Brief an den Abt namens Altherius schreibt Bonifatius: Wir bitten euch um eure Fürsprache für die dem Götzendienst ergebenen Völker Germaniens, indem ihr den Herrn, der für das Heil der ganzen Welt sein Blut vergossen hat und will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, darum bittet, dass ihr sie zur Erkenntnis des Schöpfers und in den Schoß der Mutterkirche führt. Und so wächst der Ruf des Bonifatius, mein Lieben, von Jahr zu Jahr. Und er verbreitet sich eben über das ganze frühere Europa. Das heißt ja, hieß ja nicht Europa, aber das heutige Europa. Und viele Menschen scharen sich auch um ihn, seine Geschwister, seine Ordensbrüder und Schwestern kommen eben auch aufs Festland. Er gründet viele Orden. Ja, und dieser berühmte Orden eben von Fulda, wo später bis zu 400 Mönche lebten, war seine Lieblingsgründung. Ebenfalls mit der heiligen Leoba. Ja, eine ganz innige Beziehung, wie eine geistige Tochter. Ja, man könnte schon fast sagen, wie Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal, also immer diese Pärchen, das ist auch interessant, die Stellung der Frau, ja, dieses, wie er damit umgeht, wie Franziskus und Clara, man könnte sagen, wie Bonifatius und Leoba und auch andere tolle heilige Frauen, die eben dabei waren, an seiner Seite und mit ihm auch zusammengearbeitet, gebetet haben. Und diese Zeit hat dann auch ein Ende, aber etwas, wo wir gar nicht mit rechnen. Nämlich 737-38 besucht der heilige Bonifatius Rom das dritte Mal. Und er bekommt den Auftrag des päpstlichen Legaten. Des päpstlichen Legaten. Und da fängt für ihn eine ganz neue Zeit an. Nämlich, dass er nicht mehr das, was wir eben vom heiligen Bonifatius kennen, die Heidenmission erfüllen muss, sondern dass er praktisch durch die ganzen Länder gezogen ist und hat den Glauben verkündet, hat unterrichtet, hat sie gelehrt, hat diese geistlichen Zentren gegründet, damit diese Ausstrahlung weitergeht, damit die Menschen die Nahrung haben, damit die Menschen die guten Hirten haben, ja, damit die Menschen wissen, wo die Quellen sind und immer wieder hinkommen. Ja, und dann kommt eben dieser zweite Aspekt, das ist unglaublich, was er dann nämlich machen musste. Er musste quasi das bestehende Christentum in den schon christlichen Regionen einen. Und das war nicht weniger leicht. Nämlich da nämlich Bistümer zu gründen, ja, mit Bischöfen in Verhandlung zu gehen. Der hat Synoden abgehalten, ja, von mehreren Synoden. Das war unglaublich, was er da eine Kraft reinbringen musste. Es heißt, dagegen wehrten sich nicht die Heiden, sondern die bereits vorhandenen Bischöfe, ne, also gegen diese Sendung des Papstes, des Bonifatius als päpstlichen Legaten. Sie hatten bisher volle Freiheit genossen und waren stark verweltlicht. Bekanntlich ist es leichter, Heiden zu bekehren als Priester, die ihre Berufung verraten und sich in die weltlichen Geschäfte und Genüsse verloren haben. Nur der Nachzug aus der Inselheimat war bereit, an dem kirchlichen Reformwerk des Bonifatius mitzuwirken. Lieben, das muss man sich mal vorstellen. Man kriegt vom Heiligen Vater die Aufgabe, eben das christliche Volk zu einen. Und er stößt dann da auf Granit. Ja, in Bayern gründet er 4 Bistümer, das Regensburger, Passau, Freising und Salzburg. Und gründet dann weiter nochmals Bistümer Eichstätt, Buraburg bei Fritzlar, Würzburg und Erfurt. Und später ist dann Buraburg und Erfurt dann praktisch hineingenommen worden nach Mainz. Er wurde dann auch eine Zeit lang Bischof von Mainz, sollte Bischof sogar von Köln werden, ist es nicht geworden, weil zu viel Auflehnung da war. Und am Ende seines Lebens ist er nochmal gerufen worden, eben nach Utrecht, und von Utrecht aus, dann ist dann sein Sterben eben bekannt gewesen, dass eben sein Martyrium. 744 gründet Bonifatius das Fuldaer Kloster. Und gern wäre er eben da immer gewesen, aber er durfte nicht. Er durfte nicht. Ja, und Papst Zacharias hat ihm das Privileg gegeben, dass dieses Kloster unter direkter päpstlicher Vollmacht stehen dürfe. Es heißt dann da, den der Heilige an den Papst Zacharias schreibt, über dieses Kloster, wo er eben sich so gerne hin zurückzieht: in weltverlassener, weitgedehnter Einöde, aber mitten zwischen den Völkern meines Missionsgebietes liegt ein Waldland. Dort habe ich ein Kloster gegründet und Mönche nach der Regel des Heiligen Vaters Benedikt hin verpflanzt. Männer von strenger Enthaltsamkeit, ohne Fleisch und Wein, ohne Met und Knechte und bei der Arbeit ihrer eigenen Hände zufrieden. Diesen genannten Ort habe ich von frommen und gottesfürchtigen Männern, vor allem vom ehemaligen Frankenfürsten Karlmann, durch redliche Bemühung erworben und zu Ehren des heiligen Erlösers geweiht. Mit Erlaubnis eurer Huld habe ich den Wunsch, hier meinen durch hohes Alter ermatteten Körper in längerer oder kürzerer Rast zu erfrischen und nach meinem Tode hier zu ruhen. Denn vier Völker, denen wir mit Gottes Gnade das Wort Gottes verkündeten, siedeln im Umkreis um diesen Ort. Ihnen kann ich mich mit eurer Gunst, solange ich noch lebe und geistig wirken kann, nützlich machen. Denn es ist mein Wunsch, begleitet durch euer Gebet von der Gnade Gottes, in enger Gemeinschaft mit der römischen Kirche und eurem Dienste bei den Völkern Germaniens, zu denen ich gesandt worden bin, zu verharren. Er durfte nicht, meine Lieben. Selbst das war ihm verwehrt. Er durfte keinen festen Wohnsitz haben. Also zog er weiter eben und missionierte und machte unermüdlich seine Arbeit. Und dann, als er dann 80 wurde, eben spürte er auch das Ende seines Lebens. Und dann kommt diese Schilderung vom heiligen Willibald, eben den Überfall des 5. Junis 457. Da sagt er: als aber der bestimmte Tag dämmerte und das Licht des Morgenröte mit der aufgehenden Sonne hervorbrach, da kamen umgekehrt statt der Freunde Feinde und neuartige Schergen statt der neuen Gläubigen herbei, und eine gewaltige Anzahl Feinde drang mit blinkenden Waffen, mit Speeren und Schilden in ihr Lager. Da stürzten sich ihnen sofort die Mannen aus den Zelten entgegen, zücken Waffen gegen Waffen und versuchen, die Heiligen und bald zum Märtyrertod bestimmten gegen die wütende Macht des rasenden Volkes zu schützen. Der Mann Gottes jedoch sammelt sofort, als er das Andringen des tobenden Haufens gewahr geworden, seiner geistlichen Schar, nimmt die Reliquien der Heiligen, die er stets bei sich zu führen gewohnt war, schreitet aus dem Zelte heraus und verbietet sogleich den Mannen, sie hart anlassend, den Kampf, indem er spricht: lasset ab, Mannen, vom Kampfe, tut Krieg und Schlacht ab, denn das wahre Zeugnis der Heiligen Schrift lehrt uns, nichts Böses mit Bösem, sondern sogar Böses mit Gutem zu vergelten. Denn schon ist der lang ersehnte Tag da, und unsere Auflösung willig erwartete Zeit steht bevor. Darum seid stark in dem Herrn und ertraget dankbar, was er uns gnädig schickt. Hoffet auf ihn, denn er wird eure Seele erlösen. Zu den in der Nähe befindlichen Priestern und Diakonen und den Männern, die in niederen Graden Gott dienten, sprach er mit väterlich mahnenden Worten: Männer und Brüder, seid tapferen Mutes und fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, die Seele aber, die ewig leben wird, nicht vernichten können. Freut euch vielmehr im Herrn und befestigt eure Hoffnung Anker in Gott, der euch sofort der ewigen Wiedervergeltung Lohn geben und euch in der Himmelshalle Wohnsitze bei den hohen Engeln anweisen wird. Seid nicht untertan den eitlen Vergnügungen dieser Welt. Lasst euch nicht durch menschliche Ehren, die ja so hinfällig sind, einnehmen, sondern geht standhaft in den drohenden zeitlichen Tod, damit ihr mit Christus herrschen könnt in Ewigkeit. Während er mit solcher Lehre, Ermahnung die Schüler antrieb, sich die Krone des Martyriums zu verdienen, stürzte der ganze wütende Haufen der Heiden mit Schwertern und voller Kriegsausrüstung über sie her und machte die Leiber der Heiligen nieder in heilbringendem Morde. Darauf stürzte sich der Haufen der Heiden frohlockend, die sterblichen Körper der Gerechten getötet zu haben, auf die Siegesbeute seiner Verdammnis, plünderte das Lager, verteilte die erraffte Habe. Doch auch die Kisten, in denen viele Bücherbände lagen, und die Büchsen, die Reliquien enthielten, raubten sie in dem Wahne, sie hätten eine große Menge Gold und Silber gewonnen. Dann begaben sie sich zu den Schiffen, in denen sich der tägliche Lebensbedarf der Geistlichen und Mannen wie ein zu demselben Zweck bestimmter kleiner Rest Wein in den noch verschlossenen Gefäßen befand. Und dann brachte man den heiligen Bonifatius, den Leichnam, eben zuerst nach Utrecht, dann nach Mainz und dann brachte man ihn eben nach Fulda. Und das hat er sich so gewünscht und dass sogar eben auch neben ihm die heilige Leoba eben bestattet werden sollte. Meine Lieben, der Heilige Vater sagt, Johannes Paul II. Bei seinem Deutschlandbesuch, viele sagen, diese Geschichte neige sich dem Ende zu. Ich sage euch, diese Geschichte des Christentums in eurem Land soll jetzt neu beginnen, und zwar durch euch, durch euer im Geist des heiligen Bonifatius geformtes Zeugnis. Und das ist das Wort, mein Lieben, was ich euch heute mitgeben möchte. Ja, dieses, dass der Bonifatius nicht einfach nur ein Apostel Deutschlands ist und er steht auf einer Säule und wir freuen uns, dass wir den hatten. Nein, sondern dass wir heute in der genau derselben Situation stehen. Dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt. Dass es auf jeder einzelnen Liebe von uns ankommt. Dass jeder Einzelne von uns in seinem Herzen diese Sehnsucht hat. Diese Sehnsucht hat, eben die Liebe zu bezeugen. Dass wir nicht auf irgendeinen Tag warten, dass wir nicht auf irgendjemanden warten und meinen, wann fängt's denn endlich an, wann geht's denn endlich los. Nein, dass jeder von uns diesen Dreischritt, den wir am Anfang dieser Stunde gehört haben vom Heiligen Vater, dass wir den wahrnehmen, aufnehmen, bedenken, ja, annehmen und dann uns, dass wir uns dazu entschließen. Ich möchte diesen Dreischritt nochmals wiederholen, weil er eben wirklich so wichtig war. Das erste ist eben die zentrale Stellung des Wortes Gottes. Meine Lieben, wir sind hineingewoben in dieses Wort. Du bist im Heiligen Geist durch die Taufe, 100%. Und die Taufe nicht haben, haben auch den Heiligen Geist. Aber die getauft sind, dann wissen wir es, dass sie in dieser Gottesgnade sind. Ja, meine Schülerinnen fragen dann auch immer, was ist denn mit denen, die nicht getauft sind? Ja, die sind auch in der Liebe, aber von denen, die getauft sind, wissen wir, dass sie in der wissen wir, sind wir überzeugt davon. Und das muss ich wissen, dass ich hineinverleibt bin in den Leib Christi durch die Taufe, in das Geheimnis Christi, nämlich des Wortes, in das Geheimnis Christi, nämlich der einen Sohnschaft, in das Geheimnis Christi, nämlich diesen Heiligen Geist hauchend. Das heißt, wenn du sagst, Vater, ja, und sprichst das aus dieser Liebessehnsucht heraus, ist das dem ewigen Vater genauso wohlgefällig, wie wenn der ewige Sohn dem Vater sagt, Vater, weil es ja derselbe Heilige Geist hauchend ist. Und dann ist das dem Vater genauso wohlgefällig, wie wenn der Bonifatius eben sagt, Vater, ich liebe dich, und die Leoba auch, und die ganzen heiligen Geschwister aus der damaligen Zeit, den Gregor, ja, den Willibald, den Willibrord, ja, den Augustinus, den Kilian, den Burkhard, ja, und diese ganzen Gefährten, die er damals hatte. Es ist derselbe Heilige Geist, den auch wir heute hauchen. Es ist identisch. Es ist derselbe. Und dieses Wort, mein Lieben, müssen wir einfach kennenlernen wollen. Kennenlernen wollen. Und dass wir wirklich da eine Entschlossenheit haben, eine Hingabe, sagen, ich will noch mehr davon wissen. Ja, das ist eben, wenn wir keine äußeren Druck haben, das ist dann oft so, dass wir uns dann eben hängen lassen. Ja, und das wiederum ist es doch wunderbar, dass wir eben keine äußere Verfolgung haben, ja, dass wir eben dem Inneren wirklich ganz frei folgen dürfen. Was tun wir? Was sagt der Heilige Vater in seinem Wort, in seiner Mittwochsansprache? Wenn wir diesen seinen glühenden Glauben, diesen Eifer für das Evangelium mit unserem oft so lauen und bürokratisierten Glauben vergleichen, weil wir müssen aufstehen, müssen gehen, müssen uns treffen, müssen das Wort verkünden, das Wort lernen, wir müssen das Beten verkünden, das Beten lernen, das gemeinsame Beten, dass wir uns da wirklich treffen. Und dann der zweite Schritt, eben wirklich die Einheit mit dem apostolischen Stuhl. Ja, es gibt doch, ja, gerade heute eben die Einheit mit dem jetzigen Papst Benedikt, ja, ist ja sowas von einfach, sowas von schön. Ich habe neulich jemanden getroffen bei uns aus der Pfarrei, der sagte, ich habe Band 2 gelesen und der war so hin und futsch. Ja, und der sagte, das kann doch jeder lesen, diese Sprache ist so wundervoll. Nein, es ist so toll geschrieben und dann auf Deutsch geschrieben, dass man sogar die deutsche Sprache lernen kann an diesem Buch, durch dieses Buch, in diesem Buch. Es ist nicht polemisierend, sondern der hat so wunderbar gesprochen, dass, ja, fand ich auch schön, dass mal einer, also ein anderer eben auch mal so hin und futsch ist von diesem wunderbaren Werk. Ja, und immer wieder diese Einheit mit dem Heiligen Vater, immer wieder, mein Lieben, weil es eben aus dem Bewusstsein der Einheit mit Christus ist. Und das nächste, das dritte ist eben, er förderte die Begegnung zwischen der römisch-christlichen und der germanischen Kultur. Ja, dass auch wir da uns bewusst machen, eben nichts Aufgesetztes, sondern eben, dass es reifen muss, dass es wachsen muss. Das ist genau wie der Sauerstoff, den ich atme. Ja, ich werde dann nicht zu Sauerstoff, sondern Sauerstoff gibt mir so viel Kraft und Leben, dass ich in meinem Leib eben ganz zur Entfaltung meines Leibes komme. Ja, aber der Sauerstoff ist total nötig. Die Nahrung ist total nötig dafür. Und alles eben, was der Körper braucht. Aber die Nahrung ist nicht der Körper. Der Sauerstoff ist nicht der Körper. Und dieses Bewusstsein, ja, diese Inkulturation, das müssen wir haben, dass wir praktisch sagen, die Liebe ist doch die Kraft und der Weg und das Ziel, aus dem jeder Mensch lebt. Und dass ich eben mit der Liebe komme zu jedem Menschen, dass ich durch die Liebe diesen Menschen umfange, der gerade vor mir ist. Mein Lieben, ich kann euch wirklich gerade alle sowas von umfangen, ja, und dass ihr das wirklich spürt, wie ihr geliebt seid, ja, wie ihr umfangen seid von dieser Gottesliebe und dass jeder von euch spürt, ja, ich bin wirklich was wert, auch wenn es in der Gesellschaft eben sich nicht zeigt. Und genau das ist das, was man heute Germanentum nennen könnte. Ja, eben was nicht christlich ist, dass wir in der Gesellschaft eben das Empfinden haben, ich bin nichts wert, ich muss nur Leistung bringen. Ja, und dass wir eben genau dadurch gehen und sagen, nein, du bist nicht irgendeine Nummer. Du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist geliebt. Denn wovon lebt der Mensch? Der Mensch lebt von der Wahrheit und vom Geliebtsein durch die Wahrheit. Und das ist das, wo wir Zeugnis geben, das ist das, wo wir aufschreien müssen im heiligen Sinne. Ja, wenn eine Mama ein Kind über die Autobahn laufen sieht, dann sagt die Mama dazu dem Kind auch nicht, ach Kind, musst du aufpassen, da kommen 30.000 Autos in der Stunde, musst du selber wissen, das ist eine ziemlich große Gefahr. Nein, eine Mama läuft dahin, packt sich das Kind und holt es von der Straße. Ja, und das ist das, wo wir uns da genieren, ja, dass wir praktisch uns angreifbar machen, wo wir uns sogar auch verletzbar machen, weil wir uns dem Herzen freien Lauf geben. Wir werden dann abgestempelt als Schwärmer, abgestempelt als die, wer weiß nicht was. Da müssen wir durch. Bonifatius ist da auch durch. Wir haben das eben gehört mit dem Hündchen. Ja, da müssen wir durch. Wir müssen da durch. Ja, und das ist auch gleichzeitig unsere Schule, dass nämlich das, was an Ichhaftigkeiten an unserem Inneren noch dran ist, dass das rausgefiltert wird, rausgeliebt wird, dass wir so frei und glücklich sind in unserem Sein als Christen, ja, in diesem einem Leib Christus, ja, dass wir eben da eben nur noch leiden, eben halt aufgrund der Liebe selbst und nicht mehr aufgrund von Egoismen. Und dann können wir damit umgehen. Ja, dann lieben wir die Menschen, auch wenn sie uns auslachen, wie wir uns verhalten. Dann lieben wir die Menschen, auch wenn sie uns auslachen, ja, wie wir vielleicht aussehen. Dann lieben wir die Menschen. Und beim zweiten Mal lachen sie nicht mehr. Und beim dritten Mal erst recht nicht mehr. Denn dann spüren die, der meint das ja wirklich so. Die ist ja echt so. Die lässt sich ja wirklich nicht abschütteln. Die meint das ja ernst. Mein Lieben, und in diese Richtung, da müssen wir aufbrechen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Es ist die Zeit, jetzt loszugehen. Wie sagt der Heilige Vater, viele sagen, diese Geschichte neige sich dem Ende zu. Nein, ihr Lieben, das Christentum neigt sich nicht dem Ende zu. Ich sage euch, sagt Johannes Paul, und jetzt ist er ja schon selig, diese Geschichte des Christentums in eurem Land soll jetzt neu beginnen. Das war vor 30 Jahren. Und zwar durch euch. Durch euer im Geist des heiligen Bonifatius geformtes Zeugnis. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, meine Lieben, und jetzt den Sendungssegen geben für ganz Deutschland und alle Deutschsprachigen, ihr Lieben, die auch aus den anderen Ländern sind, wie in euren Ländern, dass wir wirklich glühen vor Liebe und Hingabe, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir wissen, wer die Menschen sind, dass niemand gering zu schätzen ist, sondern dass jeder absolut kostbar ist und dass wir uns das alles kosten lassen, unsere ganze Hingabe, unser ganzes Leben, unsere ganze Liebe, weil wir genauso geliebt sind, geliebt wurden und geliebt werden von Gott selbst. Gott segne euch auf die Fürsprache der lieben Mutter Gottes, auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius, alle Heiligen der damaligen Zeit, eure Schutzpatrone und alle heiligen Engel und Heiligen, Johannes Paul II., in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Heute geht es um den heiligen Bonifatius, den Apostel der Deutschen. Einen Vortrag haben Sie gehört von Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, aus der Diözese Köln. Wir haben Hörer in der Leitung, die sich jetzt mit einbringen. Die erste Hörerin ruft aus München an. Grüß Gott.
Vielen Dank, das war wunderbar. Ich habe gehört in Kirchengeschichte oder irgendwo, dass Bonifatius so eng mit dem Papst verbunden war, dass er Briefe geschrieben hat über die kleinsten Verbote und Gebote und wie er die Heiden das alles umsetzen sollte, des Christentums. Und er hat viele Reisen gemacht nach Rom. Er war ganz, ja, nicht skrupulant, aber er hat das Wort des Papstes so wortwörtlich ernst genommen, und das begeistert mich. Ich lege auf.
Ja, das stimmt wirklich. Der hat oft Briefe geschrieben an den Heiligen Vater und der hat auch Antwort bekommen, auch wirklich über zum Beispiel mit den vier Bistümern, und hat sie bestätigen lassen vom Heiligen Vater. Er hat immer diese Einheit gesucht mit dem Heiligen Vater, ja, dass sie eben wirklich, ja, vorbildlich diese Einheit gesucht hat und sie eben halt auch gelebt hat. Ja, es war schon wunderbar. Das heißt, es sind ungefähr 130 Briefe geschrieben worden in diesem Schriftverkehr, aber es sind nicht alle Briefe enthalten.
Erhalten, oder?
Nicht erhalten.
Mhm. Wir haben einen weiteren Hörer aus München, Herr Rothfischer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja. Ja, hallo.
Hallo. Ja, ich habe folgende Frage zu Ihrem Vortrag. Mir ist immer noch nicht ganz klar, die Vorgeschichte der Christianisierung vor dem heiligen Bonifatius. Aus Ihrem Vortrag ging ja auch hervor, dass er im Auftrag des Papstes vier Bistümer in Bayern gründete, mhm, und überhaupt das Christentum, sagen wir mal, ordnete in Germanien. Mhm. Aber er war offensichtlich schon in einer späteren Generation in Germanien, ja, und es waren dort bereits offenbar Bischöfe sesshaft.
Ja, genau.
Und das ist mir nicht ganz klar, welches waren nun eigentlich die ersten Bischöfe in späteren Gemeinden? Kamen die etwa schon im 4. Jahrhundert mit den Römern?
Ja, genau, mit den Römern. Zum Beispiel Köln 313, ja. Mit dem Maternus, das war ja mit den Römern eben schon. Durch den König Chlodwig war ja schon praktisch das Frankenreich war ja schon christlich.
Ja, es waren aber vor Bonifatius die Bistümer noch nicht territorial geordnet, kann man das so sagen?
Vereint, ja genau, geordnet, ja genau, so könnte man das sagen. Es gab die Bistümer schon,
ja.
Aber er hat sie quasi geeint und eben halt ganz eng praktisch an den Heiligen Vater gebunden.
Ja, ich habe erst kürzlich auf einer Reise von einem Mitreisenden zu meiner Überraschung gehört, dass er zu wissen glaubt, dass bereits im Konzil von Nicea 325 nachweislich mehrere deutsche, also germanische Bischöfe teilnahmen. Er sagte sogar, es liege bis heute noch das Teilnehmerverzeichnis vor. Wissen Sie davon etwas?
Das gibt es. Ich kann Ihnen die Namen aber auch nicht sagen. Zum Beispiel der Hilar.
Aber ist das richtig, dass bereits im Konzil von Nicea 325 bereits nachweislich germanische Bischöfe teilnahmen?
Das weiß ich jetzt nicht explizit, dass es germanische sind. Ich weiß zum Beispiel von Hilarius, dem Lehrer von dem heiligen Martin, dass er auf der Liste der Bischöfe dabei ist. Man müsste das jetzt im Archiv nachgucken, welche Bischöfe unterschrieben haben.
Ja.
Und dann finden sie es.
Ah, ja.
Ja.
Danke Ihnen.
Ja, alles Gute.
Auf Wiederhören.
Ja, tschüss.
Wiederhören. Ja, danke allen, die angerufen haben, sich mit eingebracht haben. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen. Montags bis Freitag sind die Kollegen vom CD-Dienst erreichbar unter der 08323 9675 120. Oder für alle, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und so unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Wir sind ans Ende der Sendezeit angelangt.
Mhm.
Herr Pfarrer May, möchten Sie noch ein Schlusswort dann sprechen?
Oder? Ja, was ich mir wünsche, ist, mein Lieben, dass Sie, genau wie gerade der liebe Hörer, Geschmack gefunden haben, auch selbst in dieser Geschichte zu forschen. Ja, also wirklich, dass es wirklich wie heute ist, dass es immer von jedem Einzelnen von uns abhängt, ja, dass jeder Einzelne von uns wirklich diesen leidenschaftlichen Eifer des Glaubens und der Liebe hat. Ja, und dass wir dadurch wirklich dieses, was Jesus sagt und was diese Apostelgeschichte heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und dazu möchte ich einfach gerne Ihnen immer wieder den Segen geben, den Sendungssegen. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelsmutter und aller heiligen Engel und heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen.
Amen.
Danke, alles Gute Ihnen.
Danke.
Auf Wiederhören.
Ihnen auch.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.